Wunderschönen guten Morgen. Geht das noch besser? Oh, das hörte sich so ein bisschen verschlafen an. Guten Morgen. Ja, ist schon besser. Zu viel gejubelt gestern, oder wie? Das ist Erlösung. Das ist Erlösung. Bis zum letzten Augenblick und dann kam die Erlösung. Meine Güte, was haben wir gelitten, oder? Ich bin zigmal rausgegangen zwischendurch und habe gedacht, weiß ich nicht, ob ich mir das noch antun soll. Oh, ja. Genau. Ja, schon ein großes Thema. Mein Thema heute Morgen ist Fokus. Und ich meine, die meisten von uns waren sicherlich sehr fokussiert auf den Fernseher gestern Abend oder Bildschirm, was auch immer, wo du immer du geguckt hast. Die anderen, die es nicht so interessiert, denen das sonst wo vorbeigeht, die waren vielleicht auf was anderes fokussiert. Aber die meisten, die es geguckt haben, die waren wie gebannt auf diesem, mit ihrem ganzen Blick, mit ihrer ganzen Aufmerksamkeit auf diesem Bildschirm gefesselt. Richtig?
Ja.
War ja auch spannend. Aber das ist ein gutes Beispiel für Fokus. Und das ist mein Thema. Fokus ist Gebet. Und dazu möchte ich uns noch mal so ein paar Gedanken heute weiterführen. Ich starte mal mit einem Satz. Vielleicht ist dem einen oder anderen, der hier auch mal so hier und da Bibel für sich liest, diese Sätze aufgefallen. Im Thessalonicher Brief schreibt der Paulus, freut euch, was auch immer geschieht, auch wenn Deutschland verlieren würde. Ne? Also letzte Woche war das doch ein bisschen schwierig mit der Freude, oder? Am Sonntagabend. Also freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen, dankt Gott in jeder Lage und das ist es, was er von euch will und was er durch Jesus Christus auch in euch möglich macht. Das ist eigentlich eine ziemlich krasse Ansage, ne? Freut euch, was auch immer geschieht, ist nicht normal, tun wir nicht. Ja, es gibt sich Situationen, da tut man alles andere als sich freuen und dann hier, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Naja, was war denn das jetzt gestern Abend? Ne? Hat da irgendjemand gebetet? Meine Nachbarin. Meine Nachbarin, die hat gebetet. War ganz lustig. Ja, also, ich denke, wir kennen alle solche Situationen und wir wissen, naja, irgendwie ist das schon eine ziemlich steile Ansage hier. Dankt Gott in jeder Lage. Na gut, da kann man auch irgendwie drüber reden, auch wenn es natürlich auch nicht so einfach ist. Aber lasst euch durch nichts vom Gebet anbringen. Freut euch, was auch immer geschieht. Nicht so einfach. Wie geht das? Ist das möglich überhaupt? Ich meine, wenn es da steht, muss es ja irgendwie möglich sein. Das denke ich zumindest. Ja? Also ich glaube schon, dass der Paulus doch recht bodenständiger, realistischer Mensch war. Und kein Träumer und kein religiöser Fantast, sondern dass der schon gut verwurzelt war und der hatte auch mit vielen Herausforderungen zu kämpfen, wird im Korintherbrief zum Beispiel beschrieben, 2. Korintherbrief gleich am Anfang, da waren solche Situationen, wo er auch ziemlich herausgefordert war und zwar so krass, dass es heißt, dass er fast am Leben verzweifelte. Also der kannte auch, der kannte alle Höhen und Tiefen des Lebens, war gut verwurzelt, sehr realistischer Typ und trotzdem sagt er, schreibt er solche Dinge. Und ich glaube, dass dahinter ein Geheimnis steckt. Und dieses Geheimnis hat mit dem Thema Fokus zu tun. Worauf bin ich fokussiert? Worauf schaue ich? Wenn es heißt, freut euch, was auch immer geschieht, und es geschehen Dinge, die eben keinen Anlass zur Freude bieten, worauf ist mein Fokus gerichtet? Worauf war der Fokus von Jesus gerichtet, als er im Garten Gethsemane gebetet hat und gerungen hat und gesagt hat, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, dieser Kelch, der ist so grauenhaft, der ist so furchtbar. Gibt es irgendeine andere Möglichkeit? Das war krass für ihn. Und dann sagt er, okay Gott, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Er beugt sich, er lässt sich drauf ein, aber er hatte gerungen, er hatte gekämpft. Das Geheimnis wird uns erklärt im Hebräerbrief, da heißt es nämlich, dass Jesus um der vor ihm liegenden Freude willen die Schmach des Kreuzes erdulden konnte. Was heißt das? Das heißt, Jesus hatte einen anderen Fokus. Er war nicht einfach nur fokussiert auf diesen Kelch, den hat er gesehen, klar. Und damit hat er gerungen. Er hat gerungen damit, sich auf diese Situation, die für ihn äußerst schmerzhaft war. Das ist etwas, was wir uns noch nicht mal annähernd vorstellen können. Die Bibel sagt ja im Korintherbrief, dass er, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht wurde. Ja, und das ist total krass. Das ist, ich erspare uns jetzt die Ausführungen. Mir fallen da gerade so ein paar krasse Bilder zu ein, aber lassen wir mal lieber. Okay, gut. Aber er hat gerungen mit diesem Kelch und das war absolut krass für ihn. Und das heißt, dass er um der vor ihm liegenden Freude dahin in der Lage war, durch diese Situation hindurchzugehen. Das heißt, sein Fokus war nicht allein auf den Kelch gerichtet, mit all dem, was für ihn ekelerregend, ganz schrecklich war, sondern er sah auf etwas, was dahinter lag, nach diesem Schritt. Und das hat ihm Kraft gegeben. Und das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis von Fokus. Fokus verändert Wirklichkeit. Dein Fokus bestimmt deine Wirklichkeit. Wenn Jesus alleine auf den Kelch fixiert gewesen wäre, hätte er das tun können, was er getan hat? Ich glaube kaum. Er war aber nicht nur auf den Kelch fixiert, sondern er war auf die Freude fokussiert, die auf ihn wartete, wenn er da durch ist, wenn er dann siegreich da durchgegangen sein würde und sehen würde, wie das, was er da tut, dazu dienen wird, Millionen, Milliarden von Menschen mit Gottes Herz zu versöhnen. Und das hat ihm die Freude gegeben. Das hat ihm die Kraft gegeben, um zu sagen, ja, das ist das Geheimnis, Fokus. Und darüber möchte ich uns noch mal so ein bisschen, dass wir uns darüber gemeinsam Gedanken machen. Letzte Woche habe ich schon mal so ein paar Gedanken vorgeschlagen, Fokus zum Beispiel, Fokus auf sein Wesen, Fokus auf das Wesen Gottes, wie er ist, ja, sein Herz, seine Liebe, das, was die Bibel alles so über ihn beschreibt, ja, wie im ersten Johannesbrief, Gott ist Liebe zum Beispiel, ja, dieses Wesen der Liebe, dieses Wesen der Güte Gottes. Und manche Psalmisten, die beschreiben das ja ganz toll, wie zum Beispiel schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. So, da ist eine Erfahrung, ein Erlebnis in Bezug auf dieses Wesen Gottes. Ich habe erfahren, wie gut Gott ist. Fokus auf sein Leben. Ne? Wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt und das in überfließender Fülle und Vielfalt. Fokus auf die Gnade, die uns den Raum öffnet, wo wir Gott begegnen können. Die Gnade, das ist der Raum, den Gott geschaffen hat durch das Kreuz. Durch das Kreuz, wenn du, stell dir vor, das Kreuz wie so eine Tür. Du gehst durch, deshalb sagt Jesus, das Kreuz ist die Tür zu einer versöhnten Beziehung mit Gott. Ja, und wenn du dir vorstellst, das Kreuz wie eine Tür, dann, und du gehst durch diese Tür, öffnet sich hinter dieser Tür ein Raum. Und dieser Raum ist der Raum der Gnade. Und in diesem Raum der Gnade gibt es keine Anklage mehr, keine Verurteilung mehr, keine Verdammnis mehr, sondern eine versöhnte Beziehung mit Gott ist möglich. Und jetzt zu lernen, aus dieser versöhnten Beziehung mit Gott heraus, mit Gott unterwegs zu sein und Leben zu gestalten. Und dann merkt man, wenn man so mit Gott unterwegs ist, es gibt eine äußere Realität und es gibt eine innere Realität. Realität ist nicht gleich Realität. Ja, alles, was vor Augen ist, ist es mir vor Augen. Einfachstes Beispiel, da gibt es so eine Geschichte, wer die kennt, erinnert sich vielleicht daran, dass wurde ein König gesucht. Der Prophet kam und hat zur Familie und gesagt, einer von euch soll der König sein. Und dann haben sie alle Leute voran, alle Söhne aufgefahren, alle die Topmodels aus der Familie wurden aufgeführt, ja, einer nach dem anderen, der Reihe nach. Und immer sagt dann der Prophet, nee, der ist es nicht. Nee, der auch nicht. Ja, und ich meine, da waren bestimmt so einige Prachtexemplare dabei, wo man gedacht hat, ja, die müssten das eigentlich sein, ne? Aber war nicht. Bis dann der Letzte durch war und der sagt, nee, von deinen Topmodels hier ist ja keiner dabei. Hast du vielleicht noch einen Sohn? Ach ja, da ist noch einer hinten auf der Weide. Die haben die überhaupt nicht in Betracht gezogen. Interessant, ne? Der war nicht in ihrem Fokus. Aber in Gottes Fokus war David. Und dann kommt diese klasse Aussage so richtig auf den Punkt. Das heißt, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber Gott sieht das Herz an. Und das ist der Unterschied zwischen der äußeren Realität und der inneren Realität. Spannendes Thema. Innere Realität. Wenn ich verstehe, dass ich eine seelische Realität habe, kann man nennen Ego. Ja, oder Egon. Naja gut, für Männer, die können sagen Egon. Frauen fällt mir jetzt gerade nichts ein. Aber Ego-Dingsbums. Also Ego, okay? Ego ist so das, was die Bibel diese selbstsüchtige Natur des Menschen nennt, die immer auf sich bezogen ist, die haben will, die bloß nichts geben will, die Angst hat zu geben, die total im Mangeldenken verwurzelt ist und deshalb auch immer alles versucht festzuhalten, immer wieder auch im Angstdenken verwurzelt ist, deshalb auch ständig irgendwo immer auf der Hut ist. Ja, das ist alles Ego-Denken. Aber die innere Realität ist der wiedergeborene Geist, der Geist, der mein Geist, der eins ist mit dem Geist Gottes, der die DNA Gottes in sich hat. Und merkt mal da drauf, wenn du im Stress bist, wenn du in einer schwierigen Situation bist oder vielleicht sitzt du auch hier heute Morgen und dir geht schon irgendein Stress durch den Kopf, irgendein Konflikt, irgendjemand, irgendwas, was schiefgelaufen ist bei dir oder irgendwas, was dich vielleicht hier stört und dann deine Gedanken drehen sich da drum und du merkst vielleicht, manchmal sind es Gedanken, die so Angst produzieren, die Sorge produzieren, die dich so runterziehen und da musst du mal lernen, eine Entscheidung zu treffen, zu wissen, okay, das sind Denkschleifen von meinem Ego. Aber in mir ist eine andere Realität. Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit jetzt für diesen Augenblick. Und der in mir ist, ist größer als der in der Welt ist. Da ist eine Überwinderkraft drin. Und ich bin nicht das, was ich über mich selbst denke und fühle. Ich bin viel größer als das. Ich bin nämlich ein Kind Gottes, geboren aus Gott. DNA Gottes habe ich in mir. So, Fokus. Fokus auf äußere oder innere Realität. Und worauf ist dein Fokus gerichtet? Und wann immer du in Stress kommst, halte kurz inne und stell dir die Frage, okay, auf was ist jetzt gerade mein Fokus gerichtet? Was ist Gegenstand meiner Gedanken und Gefühle? Und dann überlege dir, ist das ein guter Fokus für dich? Bringt er dich weiter? Solltest du den Fokus etwas erweitern oder vielleicht komplett ändern? Im Hebräerbrief Kapitel 12, da werden wir nämlich auch eingeladen, da ging es auch um Verfolgung, um Druck und Verluste und so weiter, die Menschen erlebt haben und Herausforderungen, die das Leben so mit sich bringt. Und dann heißt es, lasst uns aufschauen auf Jesus, den Anfänger und zum Zielbringer des Glaubens. Ja? Also ändere deinen Fokus, ist die erste Kernaussage davon. Ändere deinen Fokus auf sein Herz und seine Absichten. Die Absichten Gottes sind, Menschen zu lieben. Gott liebt Menschen leidenschaftlich. Gott hat die Absicht, zu heilen, wiederherzustellen, aufzurichten. Er wünscht sich nichts sehnsüchtiger, als dass das Leben, was in ihm ist, sich ausbreiten kann, sich entfalten kann, sich entwickeln kann. Das gehört zu den Absichten Gottes. Zu den Absichten Gottes gehört auch, nahe zu sein dem, der gebrochenen Herzens ist. Gott hat eine besondere Vorliebe für Brüche und Gebrochenes in unserem Herzen, in unserem Leben. weil er aufrichten will, weil er heilen will, er neu ausrichten will. Was ist Fokus? Fokus ist letztendlich nichts anderes als bewusst gelenkte Aufmerksamkeit. Und da sind wir schon bei dem nächsten Punkt. Wie oft lassen wir unsere Gedanken und Emotionen unbeaufsichtigt? Die laufen einfach. Wie gerade so der Wind weht, ja, wie gerade so die Ereignisse passieren, so werden unsere Gedanken und Emotionen davon vereinnahmt. Aber ist das, will ich das? Will ich, dass meine Gedanken und Emotionen vielleicht von diesem oder jenem Ereignis mitgezogen werden? Oder will ich das gar nicht? Und das kannst du entscheiden. Fokus heißt bewusst gelenkte Aufmerksamkeit. Du bist nicht deinen Gedanken und Emotionen völlig willenlos ausgeliefert. Keineswegs. Ich habe neulich so ein Buch gesehen, ist glaube ich sogar so auf den Top 10 oder wie viel, den Bestsellerlisten. Lassen Sie Ihr Gehirn nicht unbeaufsichtigt. Fand ich einen coolen Titel. Und es passiert so oft. Wir lassen einfach die Gedanken laufen. Ja, wir dösen dahin. Wir stolpern oft in den Tag einfach hinein. Und so kommen dann halt auch so diese Aussagen zustande. Ihr wisst ja, ich liebe das, das immer wieder so aufs Korn zu nehmen. Wenn man Leute fragt, wie geht's denn so? Ja, muss ja. Ja klar, es muss ja. Ja, du bist getrieben. Aber du musst nicht getrieben sein, du kannst andere Entscheidungen treffen. Du kannst Entscheidungen treffen, worauf willst du deine Aufmerksamkeit richten. Du kannst auch deine Aufmerksamkeit darauf richten, statt muss ja, ich darf. Ich bin gesund, ich kann morgens aufstehen. Ich kann mich bewegen, ich habe ein Leben, ich habe einen Tag, ich habe eine Arbeit. Und. Thema Dankbarkeit hat ganz viel mit Fokus zu tun. Fokus, also bewusst gelenkte Aufmerksamkeit. Da gibt es ein Buch in der Bibel, das nennt sich das Buch der Sprüche. Und das bietet uns ganz viel Gedanken an zum Thema Weisheit. Wie kann ich mein Leben gut und sinnvoll gestalten? Und ich möchte mal so die ersten Verse aus diesem Buch der Sprüche mit uns lesen. Und ich lese mal ein bisschen aus einer älteren Übersetzung, aber ich glaube, dass man es durchaus trotzdem gut verstehen kann. Ich tue das, weil so ein paar bestimmte Aspekte da ganz gut auf den Punkt gebracht werden. Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, dass man Weisheit und Zucht erlerne und verständige Reden verstehe, dass man Gedankenzucht erlange, Rechtssinn, Urteilskraft und Aufrichtigkeit, damit den Einfältigen Klugheit und den Jünglingen Erkenntnis und Besonnenheit verliehen werde. Krass, gell? Also so ein paar Worte, die sind heute sicherlich nicht mehr in unserem Sprachgebrauch. Und es gibt natürlich andere Übersetzungen. Ihr wisst, dass ich auch gerne die modernen Übersetzungen verwende, aber ich glaube, da sind so ein paar interessante Aspekte mal drin. Ja, es geht um Weisheit und Neues Leben schreibt zum Beispiel Selbstbeherrschung. Das klingt schon mal besser als Zucht. Ne? Okay? Also tausche emotional gesehen jetzt mal das Wort Zucht gegen Selbstbeherrschung oder vielleicht auch Selbststeuerung, Selbstmanagement, wie auch immer, was dein Wort ist. Aber es geht tatsächlich darum zu lernen, hey, ich habe eine Verantwortung, mein Leben zu führen, zu steuern. Und das tut kein anderer für mich. Und das Buch der Sprüche will mir Hilfestellungen dafür geben, will mich inspirieren, will mir helfen da drin. Und dieser eine Gedanke, dass man Zucht oder also Disziplin, Selbstbeherrschung erlerne und verständige und Weisheit verstehe und Gedankenzucht, auf diesen Begriff kommt es mir an, Gedankenzucht. Also bewusste Aufmerksamkeit auf meine Gedanken. Was denkst du eigentlich da so den ganzen Tag? Was denkst du über dich? Was denkst du über Menschen? Was denkst du über die Umstände, mit denen du zu tun hast? Laufen deine Gedanken einfach so daher oder Wählst du deine Gedanken bewusst aus und sagst, das möchte ich gerne denken, das möchte ich nicht denken. Wenn mir jemand blöd kommt, muss ich nicht die ganze Zeit Gedanken von Ärger haben. Muss ich nicht. Zwickt mich keiner. Das Problem ist, wenn ich zulasse, dass ich mich über jemanden ärgere, bestimmt derjenige über das, was gerade in meinem Herzen los ist. Und nicht ich. Gedankenzucht. Gedankenzucht oder Disziplin in meinen Gedanken, Fokus, das ist Fokus. Hier geht es um Fokus. Bewusste Aufmerksamkeit, bewusst gelenkte Aufmerksamkeit. Fokus bedeutet aber auch vorbereitet sein. Es gibt eine schöne Geschichte über eine Hochzeit im Neuen Testament. Und zwar nicht über die Hochzeit selber, sondern die Vorbereitungen zur Hochzeit. Da ist die Rede von den Brautjungfern. 10 Brautjungfern. Und die Situation ist die, da sind 5, die haben sich gut vorbereitet, sind auf dem Weg hin zu der Hochzeit und haben noch ihr Öl dabei, haben noch Reservetanks dabei. Und die anderen, die haben zwar ihr Öllämpchen, aber die haben kein zusätzliches Öl mitgebracht und waren eigentlich nicht wirklich gut vorbereitet. Der Hintergrund davon ist der. In der jüdischen Tradition war es so, dass mit der Verlobung eine Zeit des Wartens anbrach. Die war circa ein Jahr. Und in diesem Jahr haben die Verlobten aber auch getrennt gelebt. Und der Bräutigam, der hat dann irgendwann entschieden, jetzt ist der Zeitpunkt für die Hochzeit. Keiner wusste das. Niemand konnte das planen. Niemand wusste Bescheid, wann, ob das jetzt ein halbes, dreiviertel, ob das 12 Monate oder 13 Monate dauern würde oder nur 9 Monate. Das bestimmte allein der Bräutigam. Das ist der Hintergrund von dieser Geschichte. So, und die 5 Brautjungfern, die ja übrigens nicht die Bräute sind, sondern die Brautjungfern, wird manchmal verwechselt. Die waren vorbereitet, die haben extra Öl mitgenommen, weil sie genau wussten, wir wissen nicht, wie lange es dauert. Es kann so lange dauern, 10 Monate, 12 Monate, 11 Monate, 13 Monate, wir wissen es nicht. Und die anderen haben nur das mitgenommen, was sie für den Augenblick brauchten. Und als ihre Ration verbraucht war, haben sie nichts mehr gehabt. Und dann ging es Drama los. Mensch, habt ihr nicht noch was für uns? Könnt ihr uns nicht was für uns abgeben? Und dann waren die ganz cool und haben gesagt, nee, tut mir leid, Leute, also wir haben uns extra vorbereitet. Und wenn wir euch jetzt das geben, was wir haben, dann kommt keiner mehr zur Hochzeit. War keine gute Idee. Fokussiert sein heißt vorbereitet sein für Gelegenheiten, von denen du weißt, dass sie kommen werden, aber du weißt nicht wann und wie. Ich muss euch was Persönliches erzählen, eine Geschichte, auf die ich nicht ganz so stolz bin. Die hat mir sogar ziemlich wehgetan. Vor einigen Wochen habe ich jemanden in der Stadt gesehen, einen alten Schulfreund. Und also wirklich, wir haben viel als Jugendliche zusammen gemacht, wir haben Musik zusammen gemacht, wir haben, was man halt als Jugendliche alles so macht, auch gute und nicht so gute Sachen. Jedenfalls, will ich jetzt nicht vertiefen, auf jeden Fall. Und ich sah ihn und dachte, will ich dem jetzt begegnen oder will ich ihm nicht begegnen? Und ich habe aus dem Bauch heraus entschieden, nee, ich will ihm jetzt nicht begegnen. Warum? Weil ich wusste, das ist keine einfache Persönlichkeit und ich wusste, wenn ich mit ihm zu tun habe, wenn ich ihm begegne, habe ich gedacht, dann werde ich mir viel so negative Dinge anhören müssen und da habe ich gedacht, nee, da habe ich jetzt keinen Nerv zu. Und 3 Wochen später bekam ich die Nachricht, dass er gestorben ist. Und dann habe ich gedacht, das war nicht gut. Ich war nicht fokussiert. Ich habe mich von meinen Ego-Gedanken leiten lassen. Ich war nicht vorbereitet für diese Gelegenheit. Manchmal braucht man solche schmerzhaften Erfahrungen, damit man wach wird. Weil manchmal schlafen wir einfach. Manchmal sind wir richtige Schlafmützen und Transusen. Wir tranen so durch den Tag, durch den Alltag, durch die Anforderungen. Wir sind nicht klar, wir sind nicht wirklich wach. Und fokussiert sein heißt wach sein, vorbereitet sein. Vorbereitet, dass ich weiß, okay, es gibt in mir eine Realität, eine Ego-Realität, die so und so und denkt und tickt. Und es gibt eine andere Realität in mir. Und manchmal, und Wachsein heißt, dass ich beide Realitäten wirklich wahrnehmen kann. Und wenn ich tranig drauf bin und nicht wach bin, dann passiert es ganz schnell, dass ich mich von meiner Ego-Realität einlullen lasse. Und dann treffe ich schlechte Entscheidungen. Fokussiert sein öffnet Krafträume. Es gibt jetzt hier eine ganze Reihe Bibelstellen, die ich euch dazu auflisten könnte. Ich möchte mal zwei Stellen herausgreifen. 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 17 und 18. Ja, wir sehen alle mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Und wir sehen sie wie in einem Spiegel, in dem wir das Ebenbild des Herrn schauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk des Geistes, seines Geistes. Das ist ein ganz einfaches Beispiel für Fokus. Ja, wir schauen mit unverhülltem Angesicht, das bezieht sich auf diese Story mit Mose, da ist so eine Geschichte, da war der so in einem Zelt, das hieß Zelt der Begegnung, und da hat er immer so eine besondere Begegnung mit Gott gehabt. Und die war so heftig, die war so krass, dass wenn der rauskam aus diesem Zelt, dann hat er sogar geleuchtet. Wie, weiß ich nicht. Kannst du dir selber ausmalen, wie das wohl gewesen ist, dieses Leuchten. Aber es muss wohl ziemlich auffällig und krass gewesen sein, so dass dann man dazu überging, dass man ihm eine Decke übergehängt hat. Und das ist dieses Bild hier, dieses unverhüllte Angesicht, das bezieht sich auf dieses Ereignis. Also diese Begegnung mit Gott, die etwas verändert in mir. Und es hier fällt auf, hier geht es nicht um irgendein Opfer, hier geht es nicht um irgendeine religiöse Leistung, irgendwas, was ich tue, auch keine Gehorsamsleistung oder sonst wie. Hier geht es einfach um Begegnung, Fokus. Fokussiert sein auf die Gegenwart Gottes. Wenn Paulus zum Beispiel sagt, Christus in mir, oder Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Da kann ich meinen Fokus drauf richten. Natürlich kann ich jetzt, ich merke meine Ego-Realität, aber ich kann meinen Fokus auch auf diese Realität richten. Oh, Christus in mir, Christus in mir, Christus in mir. Und mach das mal und spür mal, was es mit dir macht, wie es plötzlich dein Inneres verändern wird. Mach's mal gerade jetzt. Spür mal ganz bewusst, schau, fokussiere mal ganz bewusst Christus in mir. Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Kannst du das spüren? Kannst du spüren, wie sich da etwas entfaltet? Und wenn wir das pflegen, bewusst pflegen, und ihr Lieben, das Einzige, was es braucht, ist Zeit. Dafür muss man sich ein Stück weit Zeit nehmen. Am besten gleich morgens früh, bevor du in den Tag reinrennst, dir Zeit nimm, 10 Minuten. Fang an mit 10 Minuten. Vielleicht erweiterst du es dann irgendwann auf 15 Minuten. Und vielleicht stehst du dann irgendwann auch früher auf, weil du merkst, boah, das tut mir echt gut. Ich gehe anders in den Tag hinein. Fokussiert sein. Und was uns hier beschrieben wird, ist eigentlich ziemlich hammermäßig. Es wird uns nämlich beschrieben, wenn wir so lernen zu fokussieren, dann geschieht etwas in uns. Wir werden verwandelt, umgestaltet, verändert. Meine innere Realität wird verändert. Ein wichtiger Voraussetzung ist Stille. Stille ist Fokus. Manche Leute haben ja ihre Mühe damit. Manche Leute denken, Gebet ist, ich muss bestimmte Worte, Sätze auf eine bestimmte Art und Weise formulieren. Gebet ist ja zunächst einmal eigentlich nur Reden mit Gott, ist ja Kommunikation, Beziehung. Ja, also wenn du Beziehung haben willst, musst du Zeit mit jemandem verbringen. Wenn du das nicht tust, funktioniert es nicht. Okay, ganz einfach. Und da gibt es eine starke Geschichte im Alten Testament von dem Propheten Elia. Elia hatte eine mega Herausforderung zu bewältigen. Ja, also eine Art Megatron-Herausforderung für die Transformer-Fans unter uns. Also er hat ein richtig dickes Ding am Start gehabt. Da waren die ganzen Baalspriester, da war dieser ganze Aufstand gegen ihn und er hat diese ganzen Baalspriester platt gemacht, kaputt gemacht. Er hat sie einfach überwunden. Er hat gezeigt, Gott ist Gott und egal, was ihr da veranstaltet für einen Zirkus, ja, haben dann so ein bisschen Feuer gemacht, Opfer und noch und dann sollte Feuer vom Himmel fallen, aber da kam nichts und dann hat er gebetet, hat gebetet und hat noch Wasser drauf gekippt und dann brannte es. Und dann, nach diesem richtig krassen Ding, ist er weggelaufen, war völlig fertig, ausgepowert und versteckt sich irgendwo. Und worauf war sein Fokus gerichtet? Ich, armer alter Prophet, ich bin alleine übrig geblieben. Keiner ist mehr da, der wirklich Gott nachfolgt. Sein Fokus war auf sich selbst, auf die Probleme, und drehte sich im Selbstmitleid. Und dann passierte Folgendes. Gott ruft ihn heraus. Gott ruft ihn heraus und will ihm begegnen. So, und jetzt ist Elia ganz aufmerksam, was Gott tut, wie Gott mit ihm redet. Und dann heißt es, da war ein riesen Donnerwetter, Riesengewitter. Und dann heißt es, aber Gott war nicht in dem Gewitter. Dann kam ein Erdbeben, Sturm und so weiter. Und dann heißt es, Gott war aber nicht in dem Sturm. Und dann kam so ein sanfter, stiller Wind. Und darin war Gott. Stille. Manchmal brauchen wir das. Und nicht nur manchmal, eigentlich sogar regelmäßig. Wenn du das Bild vom Allerheiligsten nimmst, dieser dunkle Raum, wo der Priester, der hohe Priester, nur einmal im Jahr rein durfte, da war keine Opfer, da war kein Lobpreis, da war noch nicht mal Licht, gar nichts. Einfach nur Dunkelheit und eine dunkle Begegnung mit Gott. Komisch, ne? Stille. Wir brauchen diese Phasen, wo wir in der Stille Gott begegnen. Und ich weiß, es ist manchmal gar nicht so einfach, still einfach zu fokussieren, zu sagen, so, ich setze mich jetzt einfach mal hin, 5 Minuten und denke über die Güte Gottes nach. Ich setze mich einfach mal hin und denke über die Liebe Gottes nach. Still. Und unsere Gedanken, die sind ja verrückt, ne? Manche Leute nennen das Monkey Mind. Ja, dass unsere Gedanken wie so diese kleinen Äffchen sind, die ständig von einem Ast zum anderen rumhüpfen und rumspringen. Und in dem Moment, wo du dir vornimmst, still zu sitzen, auf einmal geht's los. Bang, bang, du denkst an dies, an was du noch machen musst und wer dir neulich blöd gekommen ist und noch ein Problem. Und dann kreisen deine Gedanken um alles Mögliche. Ist nicht schlimm, ist normal. Darfst du wissen, ist bei jedem so. Du bist kein Sonderfall. Und wenn das geschieht, dann kommst du einfach wieder zurück und sagst, oh Gott, danke dir für deine Liebe. Boah, deine Liebe. So still im Herzen. Und nimm es dir Zeit, in die Stille zu gehen. Einfach Güte Gottes zu fokussieren. Er gibt dem Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Und sie werden gehen und werden nicht matt. Die auf den Herrn harren, warten, fokussiert sind. Das ist Fokus. Fokussiert auf Gott. Zeit zu haben, auf Gott fokussiert zu sein. Auf ihn ausgerichtet zu sein. Das wird dir Kraft geben. Das ist, was ich damit meine. Fokus öffnet Krafträume. In dem Moment, wo du dir Zeit nimmst, diese Gegenwart Gottes zu fokussieren, wirst du merken, wie Kraft Gottes sich in dir entfaltet. Und dieses Bild von dem Adler hier, die auf den Herrn warten, fokussiert sind, werden auffahren, das ist genau dieses Bild. Es entwickelt sich eine Kraft durch deinen Fokus. Durch deinen Fokus entwickelt sich Kraft, die sich über deine Umstände erhebt. Die Probleme oder die Umstände, die sind nicht unbedingt weg, aber du schaust sie aus einer anderen Perspektive. Wenn du in dir selbst bleibst, in deiner Ego-Perspektive, dann guckst du deine Probleme an von unten nach oben. Dann geht es dir wie den Kundschaftern, die das Land ausgekundschaftet haben. Ihr Fokus war auf die Riesen. Und je mehr ihr Fokus auf die Riesen war, desto größer wurden die Riesen. Und dann auf einmal waren das sogar Riesen, die ihre eigenen Kinder gefressen haben. Kennt ihr die Geschichte? Ja, die Kundschafter, die ins verheißene Land gezogen sind und dann mit einem Bericht zurückkamen und dann gesagt haben, boah, es ist ein tolles Land, aber Probleme über Probleme, keine Chance. Wir haben keine Chance in diesem Land. Riesen sind da. Und Josua und Kaleb, die haben genau dasselbe gesehen. Aber ihr Fokus war auf etwas anderes gerichtet. Ihr Fokus hat genau dieselben Herausforderungen gesehen, aber ihr Fokus war auf das Wort Gottes gerichtet. Und ihr Fokus war darauf gerichtet, wenn Gott gesagt hat, das ist unser verheißenes Land, dann ist das so. Und Gottes Wort ist Wahrheit. Ihr Fokus war auf etwas komplett anderes gerichtet. Und dann geschieht das, was in diesem Bild vom Adler hier beschrieben wird. Dieses Bild, dass du anfängst, du merkst, wie die Kraft Gottes dein Herz erhebt und du kriegst eine andere Perspektive. Die Riesen sind plötzlich nicht mehr Riesen, sondern du hast eine Vogelperspektive und du weißt, der in mir ist, ist größer als der mir da gerade vor der Nase steht. Amen. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Und ich möchte einladen damit. Erinnert euch noch an diesen Gedanken. Übe dich nur Tag für Tag und du wirst sehen, was es für dich vermag. Fang am besten heute noch an damit, dir Zeit zu nehmen. Fokus. Dein Fokus bestimmt deine Wirklichkeit. Fokus ist Gebet. Fokus bringt dich in Verbindung mit dem Geist Gottes. Fokus bereitet dich vor für Situationen. Und ich möchte mit einem allerletzten Gedanken aus dem Psalm 63 schließen. Ein Ausdruck von tiefer Leidenschaft, tiefem Hunger und absoluter Entschiedenheit in Bezug, was Fokus angeht. Psalm 63. Gott, du bist mein Gott. Dich suche ich. Ich sehne mich nach dir mit Leib und Seele. Ich dürste nach dir wie ausgedörrtes, wasserloses Land. Im Heiligtum schaue ich nach dir aus, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Deine Liebe bedeutet mir mehr als Leben, darum will ich dich preisen. Mein Leben lang will ich dir danken und meine Hände im Gebet dir entgegenstrecken. Du machst mich satt und glücklich wie bei einem Festmahl. Mit jubelnden Lippen preise ich dich. Das ist Fokus, klarer Fokus, klare Entschiedenheit im Fokus. Gott, du bist mein Gott. Dich suche ich, die Begegnung mit dir suche ich. Und wenn du die Begegnung mit Gott hier heute Morgen für dich suchst, Gott ist da. Wenn du hier bist heute Morgen und diese Art der persönlichen Beziehung mit Gott ist dir fremd, dann denk an das Kreuz, denk an die Tür. Komm zum Kreuz, öffne die Tür und beginne damit, die Tür deines Herzens zu öffnen und sagen, komm, Gott, komm in mein Herz, komm in mein Leben. Es ist eine einfache Entscheidung. Aber es braucht deine Entscheidung, weil dein Herz ist dein Hoheitsgebiet. Da kann Gott nicht einfach reinkommen. Das kann er nur, wenn du es ihm erlaubst. Deshalb wirbt Gott um dich und dein Herz und sagt, komm, komm mein Kind, lass dich versöhnen. Versöhnen mit Gott. Und empfange meine Liebe. Und wenn du hier bist, du bist Kind Gottes. Mach dieses Gebet von David zu deinem Gebet. Gott, du bist mein Gott, dich suche ich. Und dann triff eine Entscheidung hier heute Morgen. Für die kommenden, darf ich euch ein bisschen herausfordern? Für die kommenden 3 Wochen, 3 Wochen, jeden Morgen dir mindestens 10 Minuten Zeit zu nehmen. Einfach nur Fokuszeit. Okay? Keine Fürbitte, kein Gebet für irgendjemand, sondern einfach nur Fokuszeit, stille Zeit vor Gott, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann lass uns doch mal austauschen im Laufe der Zeit und auch zwischendurch, wie geht es uns damit? Und was macht es mit uns? Ich glaube, dass uns das vorbereiten wird für Dinge, die Gott weiter tun wird. Und die wird er tun. Das weiß ich mit jeder Zelle meines Wesens, meines Körpers. Gott wird Dinge tun, die uns alle noch in Staunen versetzen werden. Aber es ist eine Zeit der Vorbereitung, dass die Herzen dafür offen sind. Das Problem von ausgedörrtem, wasserlosen Land ist, wenn ich Wasser darüber kippe, kann der Boden das Wasser gar nicht aufnehmen. Das fließt einfach weg. Aber er muss weich werden, der Boden. Und ich glaube, dass unsere Zeit ist, dass wir wirklich an so einem Punkt stehen als Kirche, dass Gott Herzen vorbereitet, dass sie weich werden, dass sie empfänglich werden. Dein Fokus bestimmt deine Wirklichkeit. Wollen wir nochmal beten zusammen? Herr Jesus Christus, ich danke dir jetzt. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir dafür, dass du dein lebendiges Wasser, das Wasser des Lebens ausgießt über uns. Danke dafür, dass du uns einlädst, zu dir zu kommen, unseren Fokus ganz auf dich zu richten, mit Erwartung, mit großer Erwartung. Ich danke dir dafür, Gott. Ich danke dir dafür, dass deine Berührungen unsere Herzen weich machen, dass wir loslassen können, vergeben können, Verunreinigungen in unseren Herzen abgeben können, loslassen können, uns wieder neu einlassen können auf dich und von ganzem Herzen, mit ganzer Leidenschaft beten können, Gott, du bist mein Gott, dich suche ich. Ich sehne mich nach dir mit Leib und Seele. Ich dürste nach dir wie ausgedörrtes, wasserloses Land. Deine Liebe, deine Gnade bedeutet mir mehr als Leben. Darum will ich dich preisen. Du machst mich satt und glücklich durch deine Gegenwart. Wie bei einem Festmahl. Amen.